Ich lese den Text, der der Predigt zugrunde liegt, aus Johannes 18. Nach diesem Gebet überquerte Jesus mit seinen Jüngern den Bach Kidron. Auf der anderen Seite lag ein Garten. Dorthin ging Jesus mit seinen Jüngern. Judas, der Verräter, kannte diese Stelle, denn Jesus hatte sich oft mit seinen Jüngern dort aufgehalten. Nun erschien Judas mit einem Trupp römischer Soldaten und Männern, die ihm die Hohenpriester und Pharisäer mitgegeben hatten. Sie trugen Fackeln und Lampen und waren bewaffnet. Jesus wusste, was jetzt geschehen würde. Er ging ihnen entgegen und fragte: Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, war die Antwort. Ich bin es, erklärte Jesus. Judas, sein Verräter, stand mitten unter den Soldaten. Als Jesus klar und offen sagte, ich bin es, wichen die Bewaffneten erschrocken zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte noch einmal, wen sucht ihr denn? Jesus von Nazareth, antworteten sie wieder. Ich habe euch doch schon gesagt, dass ich es bin, entgegnete Jesus. Wenn ihr also nur mich sucht, dann lasst die anderen hier gehen. Damit sollte sich erfüllen, was Jesus früher gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir anvertraut hast. Simon Petrus hatte ein Schwert dabei. Plötzlich zog er es und schlug damit Malchus, einem Diener des hohen Priesters, das rechte Ohr ab. Aber Jesus befahl Petrus: Steck dein Schwert weg. Soll ich denn dem Leiden aus dem Weg gehen, dass ich nach dem Willen meines Vaters auf mich nehmen muss? Der römische Offizier befahl seinen Soldaten und den Dienern des hohen Priesters, Jesus festzunehmen und zu fesseln. Dann brachten sie ihn zu Hannas, dem Schwiegervater von Kaiphas, der in diesem Jahr Hohepriester war. Kaiphas hatte früher den führenden Männern der Juden geraten: Es ist für uns alle besser, wenn dieser eine Mann für das ganze Volk stirbt.
Wer will, dass den Kinderschändern, die diesen kinderpornografischen Ring aufgebaut haben von Lüttke, dass diese Männer vor Gericht kommen? Wer will das? Wer will, dass Herr Winterkorn, der Manager von VW, für seinen Betrug zur Rechenschaft gezogen wird und vor Gericht kommt? Wir leben in einem Rechtsstaat. Wir wollen, dass das Recht gilt. Wir wollen, dass Gerechtigkeit geübt wird. Das gibt uns ja nur Zuverlässigkeit und Sicherheit in diesem Land, in dem wir leben. Regeln, Gesetze, und wer dagegen lebt, und zwar egal, wer er ist, egal, aus welcher Schicht er kommt, der soll zur Rechenschaft gezogen werden. Wir haben uns in den letzten 4 Wochen beschäftigt mit dem Gebet, das Jesus spricht, kurz bevor er gefangen genommen wird. Und in diesem Gebet haben wir letzte Woche festgehalten, kreisen 5 Begriffe um einen Kern. Und diese 5 Begriffe waren Wort, Wahrheit, Herrlichkeit, Erkennen, Einheit, und das Zentrum war die Liebe Gottes. Und wir haben gesagt, Jesus kommt hierher aus diesem Zentrum. Und er taucht auf, durchdrungen von der Liebe Gottes, taucht auf bei den Menschen und gibt ihnen das Wort Gottes. Und was enthält das Wort Gottes? Es enthält die Wahrheit über Gott. Die Wahrheit über das Leben. Und was ist die Wahrheit über Gott? Es ist seine Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit ist erfüllt zuallererst mal mit zwei Begriffen. Jesus verwendet als Anrede für Gott zwei Worte, zwei Titel. Ich habe sie mitgebracht nochmal in dem Gebet. Da sagt er einmal, ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Er redet mit Gott. Sie aber bleiben zurück, die Jünger. Heiliger Vater, bewahre sie. Und dann am Schluss des Gebetes, gerechter Vater, wenn die Welt dich auch nicht kennt, ich kenne dich und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Interessanterweise, wenn man jetzt das Neue Testament durchschaut, diese Anrede, diese Titel für Gott aus Jesus Mund gibt es jeweils nur einmal. Und beide zusammen in diesem Gebet. Also die Herrlichkeit Gottes ist erfüllt von Heiligkeit. Und wir haben festgehalten in der Reihe, was bedeutet Heiligkeit? Heiliger Vater, er ist ein Wesen, Gott ist das Wesen, das im vollkommenen Guten, Wahren, Schönem und Heilem ruht. Das ist das, was die Gegenwart Gottes ausmacht, dieses vollkommene Gute, Wahre, Schöne und Heile. Und wir, so sagt die Bibel, sind ursprünglich zu seinem Bild geschaffen, sein Ebenbild. So war übrigens die ganze Schöpfung angelegt. Und der Mensch ist aus diesem Zustand, aus der Gemeinschaft mit Gott herausgetreten. Er wollte selbst Gott sein, so berichtet uns die Bibel. Aber er wurde dabei nur Gott los. Er wollte selbst Gott sein und wurde Gott los. Und die Auswirkungen, dafür brauchen wir nicht weit gucken. Die sehen wir jeden Tag in unserer Welt, in unserem Alltag, in unserem Leben. Heilig. Und das Zweite, gerechter Vater. Bei Gott gibt es keine Ungerechtigkeit. Sein Wort gilt und vor ihm sind alle Menschen gleich. Er ist der Gerechte, er ist der unbestechliche Richter. Und letztendlich auch, ja, das ist so zwiespältig. Ja, zum einen fürchtet man das und auf der anderen Seite hofft man ja genau das, dass es das gibt. Dass am Ende der Zeit Recht gesprochen wird. Alle Ungerechtigkeit, alles Unrechte, alles Verbogene gerade wird. Und letztendlich fast fußt unser ganzes Rechtssystem genau darauf. Wie soll denn Recht gesprochen werden, auch in dieser Welt Recht gesprochen werden, wenn es keine höhere Instanz gibt, die festlegt, was ist denn nun gut und böse? Die Begrifflichkeiten gut und böse, richtig und falsch, gäbe es doch gar nicht ohne eine höhere Instanz. Wer will das denn festlegen von uns? Wir merken, wie schnell das in eine Schieflage gerät, wenn wir uns an das Dritte Reich erinnern. Wenn Menschen festlegen, was gut und böse ist, dann wird es immer schief. Also wir brauchen die höhere Instanz. Und interessant, ja, gestern Artikel in der RP. Was uns geboten ist. Brauchen wir heute noch die 10 Gebote, war die Fragestellung. Und 14 verschiedene Leute haben darüber berichtet. Und das erste Fazit so, auch wenn sie Jahrtausende alt sind, bis heute sind sie die unabdingbaren Leitplanken, die wir für ein gelingendes Leben brauchen. Der gerechte Gott. Gottes Herrlichkeit umfasst also Heiligkeit und Gerechtigkeit. So hat Jesus das auch in seinem Gebet uns deutlich gemacht. Und jetzt die Bestandsaufnahme. Was sagt denn nun die Bibel über uns Menschen? Wenn wir hineinschauen in den Römerbrief, Kapitel 3, dasselbe sagt schon die Heilige Schrift, so formuliert es Paulus, Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der gerecht ist. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt, indem er die Gebote alle erfüllen kann. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir alle tragen eine lange Mängelliste mit uns herum und ganz ehrlich, ich merke, jeden Tag wird meine länger. Da kann ich jeden Tag was Neues draufschreiben. So sehr wir uns auch anstrengen, nach den Geboten Gottes zu leben. Und gerade, so wie Paulus es formuliert, gerade weil wir die Gebote Gottes haben, merken wir ja, dass wir da nie vollkommen dran reichen. Ein Schuldbrief, der immer mehr anwächst. Und die Folge, so sagt Paulus dann in Römer 5, weil nun alle Menschen gesündigt haben, sind sie alle dem Tod ausgeliefert. Denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Sünde heißt, ich bin getrennt von Gott. Und aus der Gottlosigkeit entstehen gottlose, egoistische Handlungen. Schuld. Und das treibt mich dann noch weiter weg von Gott. Und er ist nun mal die Quelle allen Lebens. Das heißt, je weiter ich von Gott wegkomme, unweigerlich ist die Folge der Tod. Und zwar, wenn die Bibel vom Tod spricht, meint sie nie nur den körperlichen Tod. Das nennt sie den ersten Tod. Aber es gibt auch den zweiten Tod, da wo dann auch unsere Seele für immer von Gott, der Quelle des Lebens, getrennt ist und bleibt. Der seelische Tod. Ich weiß, es gibt immer mal wieder den Vorwurf, ja, die Bibel betreibt so eine Mieser-Peter-Stimmung. Ja, die Bibel macht den Menschen schlecht. Manchmal habe ich den Eindruck, wir hätten es lieber, dass die Band auf der Titanic spielt bis zum Ende. So wie es damals wirklich war. Das Schiff ging schon unter und die Kapelle hat einfach weitergespielt, damit es bloß kein Aufsehen gab. Die Bibel betreibt keine Kleinmacherei des Menschen, sondern die Bibel macht eine Bestandsaufnahme. Jesus sagt an einer Stelle, wisst ihr, ich bin doch gar nicht gekommen, den Menschen zu verurteilen. Der Mensch ist schon verurteilt, sagt er. Das ist der Zustand. Ich bin gekommen, den Menschen zu retten. Die Bibel betreibt eine ganz sachliche Bestandsaufnahme und sagt, so ist der Zustand. Aber wie soll der gerechte, heilige Gott damit jetzt umgehen? Fünfe gerade sein lassen? Augen zu? Die drei Affen, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen? Aber dann wäre er weder gerecht, noch wäre er heilig. Gerechtigkeit. Ein zweiter Gedanke, Sühne. Das Interessante ist ja, Jesus kommt hierher und taucht dann bei den Menschen auf. Und jedes Mal, wenn er den Menschen das Wort Gottes bringt, wenn er ihnen von der Wahrheit Gottes erzählt, wenn er ihnen von der Herrlichkeit Gottes erzählt, taucht er selbst wieder ab hierhin. Weil das ist das Zentrum. Die Herrlichkeit Gottes enthält eben nicht nur die Heiligkeit und Herrlichkeit und Gerechtigkeit, sondern die Herrlichkeit Gottes enthält vor allen Dingen die Liebe Gottes. Und das kriegt man kaum zueinander. Deswegen sagt er, die Welt hat dich nicht erkannt, erkennen. Aber ich habe dich erkannt, Vater, ich habe dich erkannt, ich weiß, was dich bewegt. Und davon berichtet er den Menschen. Und deswegen schließt dann das hohepriesterliche Gebet, das Jesus spricht vor seiner Gefangennahme, mit folgendem Satz. Vers 26. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist, und das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist, und ich werde das weiter tun bis zum Ende. Ich werde zeigen, wer du bist und wie du Heiligkeit und Gerechtigkeit und Liebe zueinander bringst. Das zeige ich ihnen bis zum Ende. Auch wenn es mich alles kostet. Und der Hohe Rat nimmt Jesus gefangen und lässt ihn abführen. Und dann steht dort ein lapidarer Satz in Johannes 18, Vers 14. Kaiphas hatte früher den führenden Männern der Juden geraten, es ist besser für uns alle, wenn dieser eine für das ganze Volk stirbt. Wenn man zurückschaut in Kapitel 11, da wird dieser Satz schon einmal gesagt. Kaiphas sprach damit etwas aus, was nicht aus ihm selbst kam. Er war in diesem Jahr Hohepriester und Gott hatte ihm diese Worte in den Mund gelegt, denn Jesus sollte für das Volk sterben, aber nicht allein für das jüdische Volk. Alle Kinder Gottes aus allen Völkern sollten durch ihn zusammengeführt werden. Ich finde das so faszinierend. Gott spricht sogar und wirkt sogar durch seine Gegner. Der Mann, der für die Gefangennahme Jesu verantwortlich ist, ohne dass er weiß, was er da sagt, fasst in einem Satz zusammen, worum es geht. Einer für alle. So sieht Gottes Gerechtigkeit aus. Einer für alle. Jesus für alle. Und Paulus fasst das wunderbar zusammen in Römer 3. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen alle gleich. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Gnade. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unserer Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Einer für alle. Jesus für alle. In Jesus, auf Golgatha, in dem Kreuz, da kommen Gottes Gerechtigkeit und Liebe zusammen. Genau dort ist der Schnittpunkt. Und nur dort, nur hier, einer für alle. Und ich sag's mal persönlich, einer für dich. Einer für dich. Und vielleicht erahnen wir die Einzigartigkeit Jesu. Das ist der Grund, warum wir dieses Lied ausgesucht haben als Themenlied. Wie schön, wie herrlich, wie kraftvoll dieser Name ist. Der Name Jesus Christus. Und wenn wir diese Tat Jesu, seine Sühne, man kann das Wort heute kaum noch bringen. Man kann es kaum noch transportieren. Stellvertretung. Dass wir das begreifen, dass was Jesus da getan hat, das hat wirklich was mit mir zu tun. Für mich. Jetzt könnte man fragen, ja meine Güte, das ist 2000 Jahre her. Wir reden von einem ewigen Wesen. Für Gott, für Jesus gibt es keine Zeit. Ewigkeit heißt ja nicht eine ewig lange Zeit, sondern Ewigkeit heißt Zeitlosigkeit. Jesus starb wirklich so, wie es Paulus geschrieben hat, für alle Menschen. Er wollte, dass alle Kinder Gottes, aller Generationen in ihm vereint sind, in ihm wieder zu Gott kommen können. Wenn wir das begreifen, wenn wir diese Herrlichkeit Gottes begreifen und begreifen, was im Zentrum steht, dann dreht sich's auch um. Dann können wir auch sagen, alle für einen. Und dann wird das Kreuz zu tragen, das ist dann keine Pflicht oder ein frommes Ritual, sondern das trage ich mit Stolz. Er starb für mich und ich will für ihn leben. Er für mich, einer für alle und alle dann für den einen, dass das die Mitte wird in meinem Leben, dass das die Mitte wird in einer Kirche, dass das dann etwas wird, was wir weitertragen in unsere Gesellschaft hinein. Ein letzter Gedanke, mein Schuldbrief. Ich lade dich ein, schließ einmal die Augen und komm mit mir mit nach Golgatha. Und wir gehen diesen Berg hinauf, diesen steinigen Hügel. Und da ist es laut. Viele Stimmen schreien durcheinander. Menschen auflaufen. Und wir müssen uns hindurchschieben, um wirklich da auch nach vorn zu kommen. Und dann sehen wir das. Da liegt das Kreuz, es liegt noch am Boden. Und Jesus liegt darauf, auf dem Kreuz, und ein Soldat kniet auf seinem Arm. Und jetzt setzt er den Nagel an die Hand. Siehst du diese Hand? Das ist die Hand, die mit einem Wink den Sturm gestillt hat. Das ist die Hand, die aus 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen satt gemacht hat. Das ist die Hand, die einen Brei angerührt hat und dem Blinden auf die Augen gestrichen hat. Und er konnte sehen. Das ist die Hand, die den vom Aussatz Zerfressenen umarmte und die Hand auf den Kopf legte und sagte, ich will, dass du heil bist. Das ist die Hand, die den toten Jungen von Nein gepackt hat und hochgezogen hat und ins Leben zurückgezogen hat. Das ist die Hand, die mit einem Fingerschnipp die Dämonen vertrieb. Siehst du diese Hand? Was hält diese Hand dort auf dem Holz? Der Soldat, der darauf kniet? Oder der Nagel, der gleich hineingeschlagen wird? Nein. Jesus selbst hält seine Hand dort fest. Aus Liebe? Ja. Aber es ist noch mehr. Während du dort stehst, sieht Jesus dich plötzlich an. Eure Blicke treffen sich. Und er sieht deine Mängelliste, die hinter dir herschleift, deinen Schuldbrief, an dem du schwer trägst. Und er weiß ganz genau, du bist zahlungsunfähig. Dieser Schuldbrief wäre dein Todesurteil. Und deshalb hält er seine Hand dort still. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Einer für alle. Jesus für dich. Wir haben einen Moment der Stille. Du findest einen Briefumschlag irgendwo in deiner Nähe. Und in der Stille kannst du all das gedanklich da hineinpacken, was dich belastet. All das, wo du weißt, da bin ich schuldig, da bin ich getrennt von Gott, das steht zwischen mir und Menschen, das steht zwischen mir und Gott. Du kannst das da reinpacken und wir haben gleich beim Abendmahl, haben wir Zeit, dann kannst du diesen Schuldbrief hier vorne ans Kreuz heften, wenn du das möchtest. Wir haben einen Augenblick der Stille und dann singen wir gleich miteinander das Lied, wie schön dieser Name ist.